Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Anne Riedmüller, Rechtsanwältin und Präsidentin der Rechtsanwaltskammer München. Mit Anne teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, und gemeinsam sammeln wir auch in dieser Ausgabe Denkanstöße für euch, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine Selbstverständlichkeit sind. Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist, um ein bisschen über Demokratie und den Rechtsstaat zu plaudern.
Ich freue mich total, dass ich jetzt endlich auch mal dabei sein kann.
War überfällig, ne? Ich finde auch. Anne, lass uns mal so zum Warmwerden locker einsteigen. Wenn ich sage Rechtsstaat, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
Also das Allererste, was mir dazu einfällt, ist Aufstehen für den Rechtsstaat. Das war ja unsere erste gemeinsame Aktion, das erste Mal, dass ich mich beteiligt habe daran, mit ganz vielen anderen KammerpräsidentInnen und auch anderen vielen Menschen aus der Jurabubble, fand ich eine total gute Aktion. Und glaube, das, was du jetzt hier machst, Menschen im Rechtsstaat, ist praktisch die Fortsetzung davon, die logische Fortsetzung, finde ich super. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig, ja, als Einstiegsantwort. Deswegen, zweite Gedanke, der mir bei der Frage kommt, ist wehrhafte Demokratie, wehrhafte BürgerInnen. Und zwar denke ich deswegen da im Moment total viel dran, weil wir ja sehen, was gerade in den USA los ist. Und für mich ist das so unfassbar. Es ist völlig unbegreiflich, wie Menschen in einem wohlhabenden Land, wo die BürgerInnen doch ganz überwiegend zumindest mal eine ganz gute Grundbildung haben, viele, viele eine richtig gute Bildung haben, wie können die einen Demokratiefeind wie Trump wählen? Wie kann es wahr sein, dass aufgeklärte Menschen einen Präsidenten wählen, von dem sie alle wissen? Weil darüber hat er ja nicht gelogen. Sie wissen ja, was er vorhat, nämlich den Rechtsstaat zu zerschlagen. Wie können Frauen einen Sexisten wählen? Wie können Menschen mit Migrationshintergrund einen Rassisten wählen? Das ist so total unbegreiflich für mich. Und ehrlich, da stellt sich mir schon die Frage, wenn das in den USA passieren kann, kann das auch bei uns passieren? Und was können wir dagegen tun? Und was kann ich ganz persönlich dagegen tun? Und unsere staatlichen Organe, unsere Repräsentanten und Repräsentantinnen in den Parlamenten, das ist im Moment das, was mich total umtreibt und was mich bewegt und woran ich denken muss, wenn ich Rechtsstaat höre. Wir brauchen den noch, wir müssen den schützen und wir müssen ihn stark machen.
Wir brauchen den noch, und ich finde es so krass, du hast gerade so einen Nerv getroffen bei mir. Du sagst Trump und ich kriege Gänsehaut. Und zwar die schlechte. Das sind ganz viele Gedanken, die mir auch permanent durch den Kopf gehen. Und ich gebe dir recht, er hat keinen Hehl draus gemacht. Er hat immer offen gesagt, wo die Reise hingehen wird. Und das ist auch was mir Sorgen macht, wenn man sich bei uns umguckt. Bin ich ganz bei dir. Denn vielleicht mal so mit Blick in unser Grundgesetz, gibt's da einen Artikel, der dir aktuell besonders wichtig ist? Und wenn ja, warum?
Ich habe ja die anderen Podcasts auch schon gehört, die du produziert hast. Und ich weiß, dass alle den Artikel 1 Absatz 1 nennen, oder fast alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Tatsächlich ist das auch das gewesen, was ich mir als erstes überlegt habe, weil das ist ein Artikel, da kriege ich die gute Gänsehaut. Ja, ich habe ja doch ab und zu mal die Freude und Ehre, Reden halten zu dürfen, unter anderem auch vorvergangenes Jahr hier zur Eröffnung einer Ausstellung über jüdische Juristinnen. Und ich habe damals in meinem Grußwort, das ich hier für die Rechtsanwaltskammer München halten durfte, Artikel 1, Absatz 1 zitiert. Und ganz ehrlich, also mir sind fast die Tränen gekommen. Das war vor diesem Hintergrund jetzt auch nicht weiter erstaunlich. Aber es ist so schlicht und es ist so ergreifend, wirklich ergreifend, dass ich auch echt meine, das ist wohl der gelungenste Verfassungsartikel, den wir haben. Aber es geht ja auch total super weiter. Und da würde ich mich jetzt tatsächlich gerne noch ein bisschen drauf versteifen. Nämlich im Absatz 2 heißt es, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wow, oder? Ist das nicht irre? Ja. Das ist so ein Satz, den müssten wir uns eigentlich alle jeden Morgen vorm Zähneputzen oder spätestens vor der Arbeit vorsagen, so wie die Kids in den USA mit ihrem Pledge of Allegiance, dem Fahneneid. Kann man albern finden, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen Pathos, so ein bisschen Verfassungspatriotismus würde uns echt gut tun. Und bei solchen Sätzen kann man doch nur dahinter stehen. Und wenn man dann das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit liest im Artikel 2, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit sie nicht gegen Rechte anderer verstößt, dann sind wir doch schon im Grunde bei einem ganz klaren moralischen Grundsatz, an den wir uns immer halten müssen. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und da drin steckt so viel, was sich durch unser gesamtes Grundgesetz durchzieht, nämlich, dass man eigentlich immer schauen muss, hier die Rechte der einen, da die Rechte der anderen. Wir haben es zum Beispiel im Artikel 5, Meinungs- und Pressefreiheit. Ja? Einerseits, Meinungs- und Pressefreiheit sind garantiert in unserem Land. Andererseits haben wir da Grenzen, wo dann plötzlich die Menschenwürde anderer betroffen ist. Ja? Also die allgemeinen Grenzen, dort, wo der Schutz des Einzelnen schwerer wirkt, endet dann auch mal die Presse- und Meinungsfreiheit. Deswegen kann man bei uns in Deutschland wirklich jede Menge Unsinn völlig frei verbreiten, aber es hat da eine Grenze, wo es dann ins Strafrechtliche abdriftet, wo man Menschen nicht nur in ihrer Ehre verletzt, sondern in ihrer Menschenwürde. Finde ich total richtig. Im Artikel 14, Eigentum, haben wir das auch. Ja? Einerseits Eigentum ist garantiert, andererseits Eigentum verpflichtet. Und als Familienrechtlerin habe ich ja sehr viel mit dem Artikel 6 zu tun, der Schutz von Ehe und Familie, Schutz der Kinder. Auch da, die Elternrechte sind ganz schön hochgehängt in unserem Grundgesetz. Aber da, wo die Kinderrechte dann betroffen und gefährdet sind, da hat der Staat einzuschreiten. Und so haben wir das in unserem Grundgesetz eigentlich durchgehend. Es ist immer dieses einerseits und andererseits. Und das kennen wir ja eigentlich als Anwältinnen aus unserem beruflichen Alltag. Ja, es ist ja selten so, dass in unseren Rechtsstreitigkeiten, die wir für die MandantInnen führen, die eine Seite nur Recht hat und die andere Seite nur Unrecht. Viele von unseren Kolleginnen behaupten das zwar ganz gerne, aber es ist nicht so. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Beruf auch diesen Perspektivwechsel beherrschen und dass wir dazu bereit sind, auch zu akzeptieren, dass die andere Seite möglicherweise auch ganz gute Argumente hat oder jedenfalls nachvollziehbare Gründe, warum sie tut, was sie tut und sagt, was sie sagt. Und das habe ich gelernt bei meiner Ausbildung zur Mediatorin, dass es so sinnvoll ist, statt sich immer nur Positionen um die Ohren zu hauen, das muss jetzt so sein und du bist ein Idiot, zu sagen, warum verhältst du dich eigentlich so? Und was steckt da tatsächlich dahinter? Also die Interessen und Bedürfnisse auf beiden Seiten mal zu klären und zu schauen, warum streiten die so miteinander? Was steckt dahinter? Welche Ängste, welche Grundbedürfnisse sind dahinter verborgen? Und dann kann man nämlich auch viel besser verhandeln miteinander und zu versuchen, eine Win-Win-Lösung zu erreichen. Statt dass man, so wie wir das sehr oft vor Gericht machen, einfach verhandeln, der eine sagt 0, der andere sagt 100 und am Ende wissen beide, man endet bei 50-50. Das kann zwar auch eine ganz gute Lösung sein und hin und wieder machen wir das, glaube ich, alle, ich auch. Und wie gesagt, es kann okay sein, aber es ist halt dann nicht okay, wenn man sich nicht erstmal anschaut, was eigentlich dahinter steckt. Und ganz ehrlich, das hat mich auch so total genervt an unserer bisherigen Ampelregierung. Dieses, wenn du mein Gesetz blockierst, dann blockiere ich dein Gesetz. Was für ein Unsinn. So kann man doch keine Politik betreiben, keine Gesellschaft führen und steuern. Also da müssen wir, glaube ich, alle nochmal zwei Schritte zurückgehen und in die Richtung gehen. Wie bin ich jetzt von Artikel 2 Grundgesetz dahin gekommen? Aber das ist.
Ich habe keine Ahnung.
Ich finde es immer so schrecklich, wenn die Leute immer nur so starr in eine Richtung schauen und überhaupt nicht auch nur in Betracht ziehen wollen, dass die andere Seite ja vielleicht auch ganz gute Argumente hat, selbst wenn man sie nicht teilt.
Ja, ich konnte hier ganze Zeit nur einfach ehrfürchtig nicken, weil ich alles ganz genau so sehe und du auch da echt einen Nerv getroffen hast. Was ich putzig fand, war so ein Klassiker. Anne liebt das Grundgesetz so sehr, dass sie sich nicht für einen Artikel entscheiden kann. Also machen wir einfach mal einen kleinen Ritt durch das halbe Grundgesetz. Aber ich bin ganz bei dir und das ist etwas, was mich nicht nur gestört hat, sondern auch momentan stört. Zum einen geht der Fokus auf die Themen komplett verloren und ich habe das Gefühl, es ist komplett in Vergessenheit geraten, dass Politik immer auch Kompromiss bedeutet. Also du musst halt einen wie auch immer gearteten gemeinsamen Nenner finden. Genau so funktioniert's. Alle Parteien haben unterschiedliche Positionen. und die Konsensfindung. Und vielleicht liegt uns Anwälten das so ein bisschen näher. Das wundert mich manchmal. Im Bundestag sind ja auch nicht so viele, wie man denkt, aber doch auch genügend Juristen vertreten. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dahin wieder zurück. Ich würde mir das auch wünschen. Anne, es ist natürlich fast ein bisschen absurd, dich zu fragen, wann du zuletzt vom Rechtsstaat profitiert hast, weil du jeden Tag im Rechtsstaat arbeitest. Aber vielleicht kannst du ja die Bereiche, in denen du beruflich profitierst, noch um was Privates ergänzen. Wo profitierst du? Oder hast du zuletzt profitiert?
Okay. Also ich fange mal mit dem Offensichtlichen an, oder? Weil als Rechtsanwältin bin ich Organ der Rechtspflege. Und natürlich ist das mir auch so wichtig, dass ich das sage, auch wenn du vielleicht vorher noch gerne mehr Privates gehört hättest. Aber für mich ist es schon super, super wichtig zu wissen, dass ich diese dritte Gewalt, die Judikative, mit bearbeite, mit gestalte, ja, indem ich auf Augenhöhe mit den RichterInnen argumentieren kann, zu der Justizfamilie gehöre und natürlich auch meine Mandanten und Mandantinnen da mitnehmen kann. Aber es gibt natürlich noch so ein paar mehr Punkte. Also ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, mich zum Beispiel gefragt, ist das nicht genial, dass ich dieses super Radioprogramm jeden Tag hören kann? Ja, ich bin großer Freund und Fan von Deutschlandfunk Kultur. Ich liebe diese Morgensendungen. Ich mag nicht gerne früh aufstehen. Das heißt, der Wecker geht und dann geht das Radio an und ich habe erstmal eine Zeit, um wach zu werden. Und in dieser Zeit höre ich halt Deutschlandradio Kultur und dann weiter über den Tag verteilt, wann immer das möglich ist. Und dieser Sender hat so tolle Autorinnen und Autoren, die haben so tolle Features. Es ist sehr viel Pro und Contra. Es ist wirklich was zum Thema Meinungs- und Wissensbildung. Das finde ich zum Beispiel grandios. Und ohne die Rundfunkfreiheit gäbe es wahrscheinlich so einen Sender nicht. Und noch einen zweiten Punkt, der tatsächlich sehr privat ist. Ich bin so eine Spätgeborene. Ja, meine Mutter, als ich zur Welt kam, war schon 40 Jahre alt und ist immer noch da, obwohl ich jetzt schon 57 bin. Und das heißt, rechnen, meine Mama ist 97, im 98. Lebensjahr, ist erfreulicherweise noch total fit. Und wir sitzen ganz oft abends noch zusammen. Wenn ich von der Arbeit komme, fahre ich meistens noch einen Moment zu ihr und unterhalten uns über den Tag, über meinen Tag, über ihren Tag und auch über das, was sie in den Nachrichten gesehen hat. Und in den letzten Wochen und Monaten erzählt sie ganz viel davon, was sie als Jugendliche erlebt hat. Sie war 17, als Hitler endlich sich selbst die Kugel gegeben hat, als der Krieg vorbei war. Ist mit ihrer Familie aus dem Osten dann nach Norddeutschland gekommen, aus Schlesien. Und ihre gesamte Welt ist damals völlig zusammengebrochen. Also sie ist sehr behütet aufgewachsen. Mein Großvater war Offizier. Da, die waren durchaus stramm mit dabei, Mitläufer. Meine Mutter sagt immer, es wäre so schön gewesen. Immer diese Jugendorganisationsveranstaltung, da war sie voll dabei. Und nach dem Krieg, als sie dann endlich die Chance bekommen hat, die Wahrheit zu hören und zu erkennen, ist ihr gesamtes Weltbild zusammengebrochen. Die Menschen, denen sie vertraut hatte, hat festgestellt, das waren Verbrecher, ja. Das, ihr Volk, ein Volk von Verbrechern. Und sie sagt, das war für sie so ein Hammer, ja. Und das möchte sie niemanden gönnen. Das ist einfach ganz schlimm, wenn man feststellt, man ist in einer Lüge aufgewachsen, in einem Lügensystem, in einem verbrecherischen System. Und gerade deswegen ist es für sie so wichtig, sie gehört nicht offiziell, aber faktisch ist sie eine Oma gegen rechts. Deswegen ist es ihr so wichtig, dass sowas nicht wieder passieren kann. Und es macht ihr Sorgen zu sehen, was in den Nachrichten läuft, was in den USA passiert, was hier auch in Deutschland passiert. Und das ist ein Punkt, wo ich wirklich furchtbar dankbar bin, dass ich jedenfalls bislang in einem Rechtsstaat aufwachsen durfte, dass ich diese schrecklichen Erinnerungen, die meine Mutter gemacht hat, nicht habe machen müssen. Und es ist so wichtig, dass wir das den nachfolgenden Generationen auch ermöglichen.
Wow. Also ich habe mit vielem gerechnet, damit jetzt nicht. Danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich will hier ja Denkanstöße sammeln. Und ich denke, das war einer für alle, die uns jetzt gerade zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Anne, kommt vielleicht nicht nur durch deinen Beruf, sondern auch durch die Geschichten, die du von deiner Mutter hörst, dazu, dass du dich in ganz besonderer Weise unserem Rechtsstaat gegenüber in der Pflicht siehst? Und wo genau siehst du dich in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du? Jetzt kommen wir wieder zum Anwaltsberuf. Natürlich leistest du deinen Beitrag, aber es bekommen ja alle dieselben Fragen. Welchen Beitrag leistest du in deinem Beruf und vielleicht auch privat für unseren Rechtsstaat?
Also meine Eltern haben mir beigebracht, dass ehrenamtliches Engagement eine Selbstverständlichkeit ist. Das haben sie mir auch nicht beigebracht, indem sie mir da Vorträge gehalten hat, sondern sie haben es mir vorgelebt. Ja, die waren beide Zeit ihres Lebens engagiert, gesellschaftlich engagiert. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass man das so macht. Und ich kannte das gar nicht, dass man das auch anders hätte machen können. Für mich ist es selbstverständlich. Das heißt, privat bin ich tatsächlich auch über die berufspolitische Tätigkeit hinaus engagiert. Ich bin Mitglied einer demokratischen Partei, kein besonders aktives tatsächlich, aber immerhin, also ich finde es wichtig, dass man über die demokratischen Parteien sich einbringt in die Politik, dass man da mitgestaltet. Ich mache bei der Rechtsanwaltskammer natürlich nicht nur das Präsidentenamt, sondern was mir total Spaß macht auch, ich darf so ein bisschen ja mitmachen bei der Gesetzgebung, zumindest bei der Satzungsgebung, die nur für uns Anwälte gilt. Ich bin ja schon seit vielen Jahren Mitglied der sogenannten Satzungsversammlung, also dieses Anwaltsparlaments, wo wir unsere Berufsrechte fortschreiten. Das finde ich total spannend zu erfahren, wie Gesetzgebung eigentlich funktioniert. Das ist ein ehrenamtliches Engagement. Als Präsidentin der Rechtsanwaltskammer München sehe ich mich tatsächlich nicht nur hier organisatorisch und formal in der Pflicht, sondern ganz konkret hier, die wir Mitglieder der Kammervorstände sind, haben ja die Verpflichtung und auch das Privileg, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die neu zugelassen werden, zu vereidigen. Ja, man wird nur dann als Anwältin oder Anwalt zugelassen, wenn man auch sich vereidigen lässt. Und dieser Spruch, den man bei der Vereidigung zu sagen hat, also der Eid, geht dahin, dass man schwört, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren. Und das ist nicht nur ein Spruch. Und ich erlaube mir tatsächlich bei jeder Vereidigung, die ich vornehme, nochmal darauf hinzuweisen, dass das eine ganz besonders hohe Verantwortung ist, die wir als Anwältinnen und Anwälte da tragen für unseren Rechtsstaat, und zwar jeden Tag. Und das ist gar nichts Abgehobenes oder Besonderes, sondern wenn man mit Mandantinnen und Mandanten spricht, ist man da dauernd in dieser Verantwortung, ja, weil die Mandantinnen und Mandanten kommen zu uns und sagen, oh, alles so mies. Also bei mir in meiner Praxis, mein Mann, das ist so ein schlechter Mensch, oder meine Frau, die ist also ganz furchtbar. Und dann geht es um die Frage, muss man Unterhalt zahlen oder bekommt man Unterhalt? Und dann rechnet man und stellt die Rechtslage dar. Und manchmal stellen die MandantInnen dann auch fest, das ist nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Ja. Und dann wird auch ganz gerne mal geschimpft. Oder nach einer Verhandlung, die halt nicht so gut gelaufen ist, wird dann auch gerne mal auf die Richter oder Richterinnen geschimpft. Oder, und das kommt tatsächlich auch vor, übrigens auch in der Politik, übrigens auch im Bundestag, soll man sowas schon gehört haben, dass es dann heißt, die Scheißgerichte, ja, und überhaupt, und dieser Rechtsstaat, und da kann man sich ja überhaupt nicht mehr drauf verlassen. So, und das ist der Punkt. Da müssen wir als Anwälte den Mund aufmachen, ja, das dürfen wir den MandantInnen nicht durchgehen lassen. Na klar sind die sauer, vielleicht haben sie sogar einen Grund dafür. Nicht jede gerichtliche Entscheidung ist so richtig gut gelungen, nicht jede Richterin und jeder Richter kriegt das gut hin in der Verhandlung. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir ein echt richtig gutes System haben hier in Deutschland, das in den allermeisten Fällen zu halbwegs vernünftigen Ergebnissen führt und dass man sich darauf auch verlassen kann, dass das so sein wird, ja, dass man nicht irgendeiner Willkür ausgeliefert ist. Und wenn es dann doch ausnahmsweise mal ein willkürliches Urteil geben sollte, dann gibt es weitere Instanzen, an die man sich wendet. Also wir haben wirklich ein tolles Gerichtssystem. Wir haben, ich würde mal sagen, zu 97% Minimum tolle Richterinnen und Richter, die wirklich engagiert sind, die das gerne machen, die ihren Beruf und ihre Verantwortung sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist an uns, dass wir das unseren Mandantinnen, gerade den Enttäuschten und Wütenden, auch klar machen. Was nicht heißt, dass die Leute, dass man denen sagt, ihr seid blöd, ihr versteht das alles nicht und das ist schon alles richtig so, sondern dass man einfach den Hintergrund erläutert und das Gerichtssystem als solches nochmal erläutert und erzählt, warum unsere Gesetze so abstrakt sind und warum sie deswegen manchmal nicht zu Einzelfallgerechtigkeit führen können. Und dass das bitter ist, aber der Vorteil dafür, man weiß, was man von seinen Gerichten und seinen RichterInnen zu erwarten hat. Und das ist ein Wahnsinnsprivileg, dass wir keine Willkür haben, sondern ein verlässliches, zuverlässiges Rechtssystem.
Ich finde auch, wir haben ein fantastisches Rechtssystem. Und wie du es gesagt hast, es gibt ja nicht ohne Grund den Instanzenzug. Also es gibt ja immer noch mal eine Korrekturmöglichkeit. Und ich finde das Wunderbare eben auch, dass ja auch politische Entscheidungen, Behördenentscheidungen, alle gerichtlich überprüft werden können. Also das gibt eine Freiheit und eine Sicherheit. Gerade wenn man sich so ein bisschen in den Nachbarländern anguckt, dieses Privileg hat nicht jeder. Und ich glaube auch, das sollte man feiern, regelmäßig und deutlich. Und ich sehe uns da auch in der Pflicht, dass man das so ein bisschen transportiert als Anwältin, als Anwalt. Anne, gibt es so ein rechtsstaatliches Thema, das dich momentan so ganz besonders umtreibt? Ich meine, uns beschäftigen ja immer viele rechtspolitische Themen, rechtsstaatliche Themen. Aber gibt es da so eins, das jetzt gerade so richtig unter den Nägeln brennt bei dir?
Ja, total. Und das Thema Migration, das alle beschäftigt. Das beschäftigt auch mich ganz intensiv, weil ich es so furchtbar finde, dass da auf dem Rücken dieser wirklich sehr, sehr schwachen Bevölkerungsgruppe derjenigen, die hier nach Deutschland gekommen sind als MigrantInnen, dass darauf Politik populistischer Wahlkampf gemacht wird. Ich finde es wirklich unerträglich, dass die furchtbaren Attentate, die da stattgefunden haben in Magdeburg, in Solingen, in Aschaffenburg, dass die hergenommen werden, um Forderungen zu rechtfertigen, dass man alle, die in unser Land kommen, ohne ein gültiges Visum gleich wieder abschieben sollte und diejenigen, die hier noch im Land sind, alle verhaften sollte. Ja, der Merz'sche Fünf-Punkte-Plan. Es ist Wahnsinn. Das sind hunderttausende Menschen, 220.000 Menschen roundabout, leben in Deutschland ohne gültigen Aufenthaltstitel, sind hier nur geduldet. Und über 40.000 sind hier unmittelbar ausreisepflichtig. Ich weiß die Zahlen, weil ich gerade einen ganz wunderbaren Sonntagsbrief von meinem Lieblings-SZ-Redakteur Heribert Prante gelesen habe, der diese Zahlen zitiert hat und der völlig zu Recht darauf hinweist, wie irrsinnig es doch ist, zu fordern, dass 40.000 Menschen oder womöglich noch viel, viel mehr inhaftiert werden sollten. Feste bauen statt Wohnungen. Hallo? Das ist so irrsinnig, ja. Und was einfach auch überhaupt nicht geht, ist, dass MigrantInnen praktisch gleich gemacht werden mit Messerstechern. Ja, also dann können wir natürlich auch verallgemeinern und sagen, alle Männer sind Mörder, ja, weil es werden sehr viel mehr Frauen durch Männer umgebracht als Menschen durch Messerstecher, ja. Ein furchtbares Wort. Ich finde das, also das, diesen populistischen Mist, ja, den, da leide ich wirklich drunter, weil ich bin auch beruflich viel in diesen Bereichen unterwegs. Ich bin als Familienrechtlerin häufig als Verfahrensbeistand bestellt für unbegleitete minderjährige Jugendliche. Das heißt, ich gehe in diese Einrichtungen rein, wo diese Kids aufgenommen werden. Ich spreche mit ihnen, ich höre mir ihre Fluchtgeschichten an. Ich habe auch Vormundschaften übernommen für Jungs aus Syrien, aus Afghanistan, die mittlerweile alle volljährig sind, aber ich bin viel in der Szene auch drin mit Menschen, die diesen Jugendlichen und Familien teilweise auch helfen. Und ich sehe ja auch, was für ein Potenzial da drin steckt. Das ist der Wahnsinn, ja. Das sind nicht alles irgendwelche furchtbaren potenziell Delinquenten, Kriminelle, sondern das sind junge Menschen, die kommen hier in unser Land und hoffen auf eine bessere Zukunft und sind dazu bereit, ganz viel zu investieren. Und was die brauchen, sind Chancen. Ja, man muss die ernst nehmen und man muss ihnen die Chance geben, was zu lernen, was zu arbeiten. Meiner Meinung nach muss man ihnen auch die Chance geben, ihre Frauen nachzuholen. Ja, weil wenn man einen Haufen junge Männer zwischen 18 und 25 in einem Ankerzentrum zusammenquetscht, ja, ist doch klar, dass sie nur Mist machen und dass sie, wenn sie dann auch noch traumatisiert sind von ihrer Flucht oder dem, was sie in ihren Heimatländern erlebt haben, dass die drogensüchtig werden, dass die kriminell werden, dass sie irgendwann tatsächlich gefährlich, eine Gefahr für unsere Gesellschaft werden, da brauchen wir uns doch nicht zu wundern. Aber auf der anderen Seite sind eben diese ganzen Menschen, die in unser Land kommen, weil sie sich hier Schutz und Sicherheit erwarten, sind eine Wahnsinnsressource. Und wir sind völlig bescheuert, dass wir die nicht nutzen, dass wir Menschen abschieben wollen, obwohl sie hier mittlerweile gut integriert sind, die Sprache gelernt haben, womöglich in Ausbildung oder in Arbeit sind. Ich fasse es nicht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass unsere PolitikerInnen da es nicht so machen wie Donald Trump in seinem Wahlkampf, dass sie nicht auf diesen Populismus, auf diese Schiene abfahren, sondern da differenziert schauen und sagen, ja, wir müssen was machen, weil natürlich muss man was machen, wenn wir einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil von jungen Menschen in unserem Land haben, an die wir nicht rankommen, die psychisch krank sind, aggressiv sind, in ihrem Leben nichts anderes als Gewalt kennengelernt haben. Ja, dass man die irgendwie in den Griff kriegen muss, ist doch klar. Aber doch nicht dadurch, dass man, und da sind wir wieder beim Grundgesetz, dass man das Recht auf Asyl komplett abschafft und nebenher auch nochmal das internationale Flüchtlingsrecht und das europäische Flüchtlingsrecht mal so eben beiseite schiebt und sagt, ach, nicht so wichtig. Hey, und das, ja.
Ich merke schon,
dass jetzt mal das, auf, oder?
Nein, ich finde das, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich sehe all das ganz genauso. Und ich denke auch, es ist alles einfach eine Frage der Integration. Und ich habe ein fantastisches Gespräch geführt mit einer forensischen Psychiaterin, die sich auch mit solchen Problemgestaltungen eben befasst. Und die hat ein Gedankenexperiment in einem Buch durchgeführt. Und da sollst du dir vorstellen, in einer gewissen Lebenssituation geboren zu werden, aufzuwachsen, also einen bestimmten Rucksack zu haben. Und sie arbeitet sehr pointiert heraus, dass uns von Menschen, die vielleicht ein Verbrechen begehen, ein Müh trennt, nämlich der Rucksack, den wir mit dabei haben. Und ich finde, das ist mal eine ganz hilfreiche Überlegung, sich vorzustellen, wie würde es mir gehen, wenn ich aus einem Land fliehe, da ist vielleicht Krieg. Meine ganze Familie ist zerstreut. Ich bin hier ganz allein. Ich werde eingepfercht in so eine Flüchtlingsunterkunft. Ich darf meine Familie nicht nachholen. Ich darf mich nicht frei bewegen. Ich darf nicht arbeiten. Ich werf nicht den ersten Stein. Sicher nicht. Und ich glaube auch, dass wir daran müssen. Und ich hoffe, dass man wegkommt von diesen populistischen Phrasen, die leider viel zu viele Parteien inzwischen übernehmen. Das geht mir auch gegen den Strich. Und dass wir uns der Problemlösung zuwenden. Was kann man tun? Was kann man aktiv tun? Und immer alles wegschieben, abschieben, ist ganz sicher nicht die Lösung. Und schon gar nicht in dieser Allgemeinheit, wie es jetzt propagiert wird. Das breitet sich ja immer so aus. Also es geht ja nicht mehr nur im Sprachgebrauch. Das sind da dann immer alle. So, und hier mit den alimentierte Messermänner. Ja, das ist auch so eins meiner Aufreger. Themen, keine Größe.
Aber es kommt super an, ne?
Das enttäuscht mich so ein bisschen an unserer Gesellschaft, dass vieles so unreflektiert nachgeplaudert wird und auch die BKA-Statistik so verbogen immer wieder ins Feld geführt wird mit einzelnen Abschnitten, ohne das große Ganze zu sehen und ohne zu verstanden zu haben, wie diese Statistik eigentlich funktioniert und was sie eigentlich aussagt. Und auch da mal hinzugucken, welche Taten in Deutschland im höchsten Prozentsatz von wem begangen werden. Und da kann man letztlich nur sagen, es gibt nur einen Ort, an dem deutsche Frauen Angst haben müssen. Und das ist wohl zu Hause. So. Also um das jetzt auch mal vergleichbar populistisch zu umreißen. Gibt's für dich eine Sache, ein Thema, abgesehen von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, für das du dir deutlich mehr Aufmerksamkeit wünschst, was du gern verbessern würdest? Du darfst auch dasselbe nochmal.
Aber natürlich wäre mir, also es wäre mir total ein Anliegen, dass die demokratischen Parteien sich nicht mehr auf so ein Trump-Niveau hinunterlassen und aufhören mit Fake News und Falschbehauptungen. Aber da haben wir genug drüber gesprochen. Nein, tatsächlich, ich finde, gerade jetzt in diesem Bundestagswahlkampf kommt das Thema Klima völlig zu kurz und da würde ich mir tatsächlich mehr Aufmerksamkeit wünschen, weil da geht es mal so eben gerade um unsere Zukunft, um unsere Kinder, um unsere Enkel, künftige Generationen und klar ist Wirtschaft, ist Migration, das sind wichtige Themen, das sind mega wichtige Themen, gar keine Frage. Und man muss das doch immer vor diesem Hintergrund sehen, dass wir auf dieser Erde leben und es gibt halt doch keine zweite und Elon Musk kann von mir sehr gerne auf den Mars verziehen. Aber wir werden hier weiterleben müssen, wenn wir weiterleben wollen. Und das heißt, wir müssen echt aufpassen auf unsere Natur, auf unsere Umwelt. Und das ist so total in den Hintergrund geraten. Ja, es ist Trump schreit Drill, Baby, Drill. Und hier wird, heißt es, wir müssen dann doch wieder mehr Verbrenner auf die Straßen und die Atomkraft wieder in Gang nehmen. Hey, geht's noch? Ja, ich meine, wir müssen alle unsere Probleme, die wir haben, alle politischen, gesellschaftlichen Probleme, müssen wir vor diesem großen Hintergrund der sich verändernden Erde, des sich verändernden Klimas sehen. Und das eine können wir nicht ohne das andere bearbeiten, nicht sinnvoll und nicht nachhaltig. Und deswegen würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass alle demokratischen Parteien da mehr Augenmerk drauf setzen. Und wir alle persönlich auch, also jeder von uns, du und ich und alle, die wir hier sitzen.
Gehe ich absolut mit. Und das war mal anders. Das war mal anders in der Politik. Das war parteiübergreifend ein großes Thema. Das ist ein bisschen verloren gegangen in diesem Wahlkampf für mich völlig. Ich habe zum Thema Klimaschutz sehr, sehr wenig wahrgenommen. Das, was hängen geblieben ist, waren Windmühlen der Schande und hässliche Windkrafträder. Das war, glaube ich, das Deutlichste, was ich zum Thema Klimaschutz gehört habe. Da braucht man nicht weiter drauf einsteigen. Natürlich, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt bei der einen oder anderen Partei, findet das natürlich Berücksichtigung. Aber im öffentlichen Diskurs ist das meines Erachtens auch völlig in den Hintergrund getreten. Und das finde ich auch schade. Ja. Und da würde ich mir auch wünschen.
Das war mal anders.
Das war anders. Das war anders. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir dahin zurückkommen. Und zwar dahin, dass wir alle Themen von Relevanz alle auf den Tisch packen. Und dann wird drüber debattiert und dann wird ein Kompromiss gefunden, sodass jeder Berücksichtigung findet. Vielleicht wird es das irgendwann wieder geben. Ich bin gespannt. Anne, dieses Format heißt ja Mir, Menschen im Rechtsstaat, von mir zu dir aufs Ohr. Hast du eine Botschaft an die Lauscherinnen und Lauscher da draußen, die du jetzt gerade unbedingt loswerden willst?
Also wenn ich darf, würde ich gerne das nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Nämlich, Leute, fangt wieder an, einander zuzuhören. Wir sind untereinander aufeinander angewiesen in dieser Gesellschaft, auf dieser Erde. Und wenn wir in einem guten rechtsstaatlichen System weiterhin leben wollen, und ich glaube, das wollen fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen, auch diejenigen, die ihre Stimme vielleicht einer Partei geben, die ich hier nicht benennen möchte, aber auch die wollen doch eigentlich auch nur ein gutes Leben haben. Und da hilft es total, miteinander zu reden, einander zuzuhören, auch auf fremde Menschen zuzugehen, vielleicht gerade mal auf fremde Menschen zuzugehen, Menschen kennenzulernen, die man noch nie gesehen hat, vor denen man vielleicht sogar so ein bisschen Angst hat, weil sie so fremd sind. Aber wenn man miteinander ins Gespräch kommt, dann wird so vieles so viel einfacher. Und das wäre tatsächlich meine Message. Nochmal Gruß an meine Mutti, die auf die Straße geht und erstmal jedem Menschen ins Gesicht schaut und guckt, ob sie ihm nicht ein Lächeln abbringen kann. Und in den allermeisten Fällen schafft sie. Und das ist, glaube ich, genau die Herangehensweise. Also wir müssen jetzt nicht alle wie meine Mutter lächelnd auf die Straße treten, obwohl das vielleicht eine ganz hübsche Sache wäre. Aber erstmal positiv und wertschätzend miteinander umzugehen, das ist allein schon, glaube ich, der erste wichtige Schritt, ins Gespräch zu kommen. Und wenn man dann im Gespräch ist, dann auch miteinander zu einem Kompromiss zu kommen, zu einem Ergebnis, den beide Seiten leben können. Mehr wollen wir ja gar nicht. Aber beide Seiten sollen ganz gut damit leben können. Und diese Wertschätzung, diese Offenheit, die wünsche ich mir von uns allen.
Finde ich eine super, super schöne Botschaft. Geht aufeinander zu, hört einander wieder zu. Und das nehmen wir uns alle mal mit. Anne, ich danke dir sehr.
Ich danke dir. Es hat total Spaß gemacht und ich hätte ja noch viel mehr reden können. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal was.
Ich wollte es gerade vorschlagen. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat.
something good.